Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir uns mit den aktuellen ökonomischen Debatten rund um die Aufrüstung auseinandersetzen, dass Deutschland kriegstüchtig werden muss, wie der Verteidigungsminister Boris Pistorius vor einigen Monaten festhielt. Da sind sich fast alle einig, von SPD zur CDU, von den Grünen zur FDP. Das ist schon schlimm genug. Noch schlimmer ist aber die Art und Weise, wie derzeit darüber diskutiert wird. Denn immer wieder drohen Regierende und Wirtschaftswissenschaftler mit Kürzungen im Sozialbereich. Finanzminister Christian Lindner forderte bereits im Februar ein jahrelanges Moratorium für Sozialausgaben und auch Top-Ökonomen springen für derartige Forderungen der Regierung zur Seite.
Sozialstaat versus Rüstungsausgaben. Das ist der Konflikt, der immer wieder aufgemacht wird. Und das war besonders exemplarisch kürzlich bei Maybrit Illner zu erleben. Clemens Fuest, der Chef des arbeitgeberfreundlichen IFO-Institutes, war in der Talkshow zu Gast und sagte zu Ricarda Lang, man will sich jetzt nicht hinstellen und sagen, tut mir leid, Leute, wir kürzen den Sozialstaat zusammen, aber das wird so sein. Kanonen und Butter. Das wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland. Das geht nicht. Kanonen ohne Butter. Wir werden Einbußen haben. Diese Sätze, die sorgten für Aufruhr. Kanonen statt Butter. Bei diesen Worten zucken viele Deutsche zusammen, denn die Formulierung ist vor allem bekannt geworden durch führende Nationalsozialisten wie Josef Goebbels oder Rudolf Hess. Und auf Twitter gab es dann auch regelrechte Empörungsstürme darüber, wie ein anerkannter Ökonom sich dieses Bildes bedienen könne.
Wir werden in dieser Folge sehen, dass diese Empörung wenig angebracht war, denn tatsächlich ist die Frage Butter oder Kanonen in der Volkswirtschaftslehre sehr berühmt geworden, jedoch nicht durch die Nationalsozialisten, sondern durch einen Mann, der mit solchem Gedankengut nichts am Hut hatte, der jüdische Amerikaner Paul A. Samuelson, der zu den bekanntesten Ökonomen des 20. Jahrhunderts gehörte, machte die Losung Butter oder Kanonen ab 1948 bekannt und prägte damit Generationen von VWL-Studenten. Sicherlich wird sich Fuest hierauf beziehen. Dennoch sollte man ihn für seine Aussagen kritisieren, weil er damit impliziert, man könne die Aufrüstung der Bundeswehr nur dadurch bewerkstelligen, dass an den Ärmsten gespart wird, obwohl es durchaus möglich wäre, auch die Reichen zur Kasse zu bitten. Wir wollen den Konflikt Kanonen oder Butter heute durch die Jahrzehnte verfolgen. Was meinten die Nationalsozialisten damit? Wieso bediente sich Paul Samuelson dieses Bildes und nützt diese Überlegung wirklich, um heute über Ökonomie nachzudenken?
Zuerst wollen wir aber auf unsere Zusatzinhalte verweisen. Am Samstag erscheint die neue Folge von WFA Literatur. Wir sprechen über den 90er Jahre Kultroman American Psycho von Bret Easton Ellis. Ist dies ein Roman bzw. Film für gewaltaffine Incels oder handelt es sich um eine unterhaltsame Form der Kapitalismuskritik? Darüber werden wir diskutieren.
Auch war in der Speakeasy Bar viel los in diesem Monat. Wir haben eure Fragen diskutiert, unter anderem dazu, ob es sich bei der Schuldenbremse um den neuen Versailler Vertrag handelt und ob es ein neues Bild von Männlichkeit braucht. Wer uns bei Patreon oder Steady unterstützt, der kann alle Zusatzinhalte als Audio- oder Videopodcast aufrufen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Zurück zu Kanonen und Butter. Diese Formulierung, die findet sich bereits im Ersten Weltkrieg in den USA. Besonders populär gemacht wird das Bild aber in den 30er Jahren durch die Nazis. Im November 1935, also knapp 4 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, da steckte das Dritte Reich in einer Versorgungskrise und führende Nationalsozialisten schworen das Volk auf Entbehrungen ein. Tim Scharnetzky hält in seinem Buch Kanonen statt Butter, Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich, dazu fest: In den Großstädten komme der aus Krieg und Inflation bekannte Schleichhandel wieder in Gang. Und auf mehreren Wochenmärkten musste die Polizei den Verkauf der wenigen Fleischwaren übernehmen, weil die Marktstände regelrecht gestürmt worden seien. Vor diesem Hintergrund rief der wohlbeleibte Göring die Hamburger Werftarbeiter zum Verzicht auf. Erz hat stets ein Reich stark gemacht. Butter und Schmalz haben höchstens ein Volk fett gemacht.
Wenn man überhaupt eine Parallele ziehen möchte zwischen solchen Reden und denen von liberalen Ökonomen heute, dann ist es wohl die folgende. Es schwören immer diejenigen, das Volk, auf Entbehrungen ein, die nie darunter leiden werden. So wie Hermann Göring kein Schmalzbrot unangetastet ließ, so wenig meinen Ökonomen sich selbst, wenn sie sagen, wir werden Einbußen haben. Dieses Wir ist völlig verlogen und meint immer die anderen, soll heißen die, die wenig haben, die Armen. Wir sehen bei dieser Rede Görings außerdem, dass die Nationalsozialisten dem Volk Entbehrungen verordneten, um die Aufrüstung voranzutreiben. Denn Hitler war überzeugt, dass eine Wohlstandsmehrung der Deutschen nur möglich wäre, wenn sie kriegerischen Erfolg hätten. An eine Wohlstandsmehrung ohne Expansionismus wollte er nicht glauben. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem sei Oles Interview mit Adam Tooze zur NS-Wirtschaft empfohlen. Wir verlinken das in der Beschreibung.
Das Bild war nun einmal in die Welt gesetzt. Die deutsche Kriegstüchtigkeit, die lasse sich nur erreichen, wenn weniger Konsumgüter hergestellt würden. Da waren sich die Nazis sicher und wählten ausgerechnet ein Nahrungsmittel wie Butter, um das zu bebildern, um das Volk auf Entbehrungen vorzubereiten. Auch Josef Goebbels benutzte dieses Bild. Er sagte bald nach Göring, wir werden zur Not auch einmal ohne Butter fertig werden, niemals aber ohne Kanonen. Und Rudolf Hess sagte im Oktober 1936, wir sind bereit, auch künftig, wenn notwendig, mal etwas weniger Fett, etwas weniger Schweinefleisch, ein paar Eier weniger zu verzehren. Wir wissen, dass die Devisen, die wir dadurch sparen, der Aufrüstung zugutekommen. Auch heute gilt die Parole Kanonen statt Butter. Ja, und auch hier nur als kleine Nebenbemerkung, wir finden ebenso in diesen Passagen, ja, also in diesem Zitat von Hess, finden wir auch dieses verlogene Wir der Herrschenden. Wir sind bereit zu verzichten, wir wissen, dass wir Devisen sparen. Nein, das sind die Herrschenden, die das den Untertanen verordnen.
Diese zynischen Sätze wurden von den Regimegegnern aufgenommen, beispielsweise durch den sozialistischen Fotomontagekünstler John Hartfield, der in einem Bild eine regimetreue Familie zeigte. Dieses Bild heißt Hurra, die Butter ist alle. Und man zeigt dann diese Familie, wie sie Eisenwaren isst. Da ist etwa ein Kleinkind zu sehen, das im Kinderwagen an einem Henkersbeil knabbert. Auch Bertolt Brecht vernahm die Reden der herrschenden Nationalsozialisten und dichtete im dänischen Exil. Sonst aber wäre zu sagen, dass Kanonen auf den leeren Magen nicht jedes Volkes Sache sind. Das waren schöne Polemiken, wenngleich man nicht so tun sollte, als hätten die Nationalsozialisten nicht tatsächlich den Anspruch an sich selbst gehabt, ein soziales Regime zu sein, eben für all diejenigen, die zur sogenannten Volksgemeinschaft zählten. Das Bemühen, bislang kaum verbreitete Konsumgüter wie Fernseher, Radios, Autos breiteren Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, war durchaus da, auch wenn die tatsächlichen Erfolge dabei oftmals übertrieben wurden, wie man bei Adam Tooze nachlesen kann.
Wenn wir nun einige Jahre weiterspringen, dann sehen wir, dass die Frage Kanon oder Butter nicht bloß in einer genozidalen Diktatur Gegenstand war. Auch in den USA wurde sie aufgeworfen, nämlich durch den Ökonomen Paul A. Samuelson. Dieser verfasste mit Economics im Jahr 1948 einen Bestseller der Volkswirtschaftslehre, der über Jahrzehnte in immer neuen und erweiterten Auflagen gedruckt und gelehrt wurde. Den Untersuchungsgegenstand von Ökonomen formulierte er in diesem Lehrbuch wie folgt. Um die drei Grundprobleme in der Fachsprache zu formulieren. Eine Gesellschaft muss entscheiden, erstens, was an Outputs erstellt werden soll und in welcher Menge. Zweitens, wie diese Outputs erstellt werden sollen, das heißt, welche technischen Verfahren bei der Kombination der Inputs eingesetzt werden sollen, um die angestrebten Outputs zu erstellen. Und drittens, für wen die Outputs produziert werden und wer sie erhalten soll.
Das ist in der Tat eine gute Definition von Ökonomie. Es geht darum, was eine Gesellschaft wie produziert und verteilt. Auch wenn Samuelson ein Neoklassiker war, ist diese Definition deutlich näher an der klassischen Ökonomie als bei vielen seiner modernen Kollegen, die die VWL eher als Methode denn als feststehenden Gegenstand betrachten. Samuelson sagt also, der Gegenstand der Ökonomie, unter welchen Bedingungen eine Gesellschaft produziert und verteilt. Das ist der Gegenstand der Ökonomie. Weiter schreibt er, diese Probleme auch nur zu diskutieren, ist schon schwierig, ganz zu schweigen von ihrer Lösung. Deshalb müssen wir vereinfachen. Nehmen wir also an, dass nur zwei Wirtschaftsgüter oder Gütergruppen produziert werden sollen. Im Interesse einer gewissen Dramatik der Darstellung wählen wir das Güterpaar Kanonen und Butter, das oft angeführt wird, um das in Kriegszeiten auftretende Problem der Wahl zwischen Verteidigungsausgaben einerseits und zivilen Ausgaben andererseits zu veranschaulichen. Es lässt sich jedoch auf jedes beliebige Güterpaar übertragen, Brot und Wein, Konsum und Investitionsgüter.
Es handelt sich bei Butter und Kanonen also nur um eine mögliche Güterkombination, die Samuelson als Beispiel wählt, um einen recht einfachen Punkt zu machen. Wenn man sich der Einfachheit halber eine vollbeschäftigte Ökonomie vorstellt, also wo alle Ressourcen komplett ausgelastet sind, und in dieser Ökonomie werden nur zwei Güter hergestellt, dann bedeutet jede Entscheidung für mehr Butter, dass weniger Kanonen hergestellt werden können und umgekehrt. Ob man hier nun Kanonen und Butter oder Brot und Wein wählt, ist völlig irrelevant. Es geht nur darum zu verstehen, die Sachen sind knapp.
Also wir sind hier gerade nicht bei der Debatte Staatshaushalt, können wir noch ein Sondervermögen machen, der Staat kann Geld drucken oder so Sachen, sondern es geht jetzt wirklich um die Frage, was ist an Ressourcen und an Menschen zur Verfügung, um etwas zu produzieren.
Genau, es geht um die realen Ressourcen, also es geht hier keineswegs um Geld. Das ist übrigens auch das, was Fuß dann in dieser Talkshow sagt. Dadurch, dass Deutschland bereits nahe Vollbeschäftigung ist, geringe Arbeitslosigkeit hat, Fachkräftemangel hat, sagt er, lohnt es sich auch gar nicht, Staatsverschuldung alleine als Mittel zu nutzen für die Aufrüstung, sondern im Großen und Ganzen muss erstmal klar sein, dass Ressourcen freigemacht werden müssen, reale. Und das muss natürlich passieren, indem die Armen darben und dafür werden die Ressourcen für die Aufrüstung frei. Das ist quasi das, was er sagt. Es geht also nicht einfach nur um Geld, sondern um das, was real zur Verfügung steht.
Ja, also es geht jetzt auch nicht nur um Sozialhilfeempfänger oder so, die weniger Geld bekommen, weil man das Geld für die Rüstung braucht, sondern es geht jetzt generell darum, dass man sagt, ja, wir können uns um diese anderen Dinge jetzt gerade gar nicht kümmern. Wir müssen Leute Ressourcen abziehen für die Aufrüstung und dadurch ist natürlich für irgendjemand weniger da.
Genau, also es geht schon auch um den Staatshaushalt, weil natürlich will Fuß der die Schuldenbremse beibehalten. Also Fuß ist großer Freund der Schuldenbremse. Der will natürlich nicht, dass permanent Sondervermögen oder sonst was aufgenommen werden dafür, sondern der will das mittel- und langfristig in den normalen Haushalt integrieren, was ja auch Lindner um jeden Preis will. Und das bedeutet dann natürlich, wenn man sich dieses Diktat selbst auferlegt mit der Schuldenbremse und dann zusätzlich noch sagt, naja, die Ressourcen sind eh gerade so wahnsinnig knapp, da muss man halt umverteilen, dann heißt es natürlich, innerhalb des Staatshaushaltes wird umverteilt von Sozialhilfeempfängern zu den zur Aufrüstung. Das ist das Erste. Und dann, ja, bei den realen Ressourcen natürlich genauso. Da wird es dann natürlich auch interessant sein, sind dann die Sozialhilfeempfänger nur der Anfang oder wird nicht der gesamten Bevölkerung oder Normalbevölkerung dann da einiges auferlegt noch? Da können wir gespannt sein.
Ja, und das kann man ja leicht dann delegieren. Also wenn man gewisse Summen ausgeben will, um etwas zu subventionieren, um zu investieren, dann kann man sich ja fragen, wird also investiert in Krankenhäuser, um jetzt auch mal ein plakatives Bild zu nehmen, oder in Theater oder wegen mir auch in die Produktion von Fernsehgeräten, oder ist es für die Produktion von Panzern? Und da ist ja auch immer deutlich, also wer jetzt gerade Munition oder Panzer herstellt, ist dann für das andere nicht verfügbar. Und das, was da hergestellt wird, hat auch keinen Dual-Use-Faktor. Mhm. Ja, also ich kann nicht sagen, na gut, wenn ich keine E-Rad habe, dann fahre ich eben mit dem Panzer durch die Gegend. Ja, das ist ja nicht möglich. Also, wir sehen hier, die Ressourcen sind knapp, oder wie ein neoklassischer Ökonom wie Samuelson sagt, die Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital sind knapp. Deshalb muss jede Gesellschaft schauen, wie sie ihre Ressourcen einsetzt, um ihre Reproduktion sicherzustellen. Das bringt folgendermaßen auf den Punkt: Eine vollbeschäftigte Volkswirtschaft muss, wenn sie irgendein Gut produziert, immer auf eine gewisse Menge eines anderen Gutes verzichten. Substitution ist oberstes Gesetz in einer vollbeschäftigten Volkswirtschaft.
Ja, und da haben wir also dieses Butter- und Kanonenbeispiel von Samuelson, was sicherlich auch Fuß zu seiner Rede angeregt hat. Wir werden da später noch drauf kommen, ob es nicht trotzdem relativ dämlich ist, wie er das sich nutzbar macht. Aber bemerkenswert ist daran ja schon mal Folgendes. Eigentlich will sich Samuelson ja in diesem Lehrbuch auch dafür aussprechen, dass in vielen Fällen der Preismechanismus und die freie Marktwirtschaft am besten dafür sorgen, dass Güter effizient produziert und verteilt werden. Also man sollte sich das jetzt nicht falsch vorstellen, das war kein neoliberaler Dogmatiker oder so, also bei weitem nicht. Also er wollte beispielsweise schon verhältnismäßig früh andere Indikatoren für den Volkswohlstand einführen, als das BIP beispielsweise den sogenannten gesamtwirtschaftlichen Nettonutzen, den er dann in späteren Auflagen seines Einführungsbuches vorstellte. Später war er dann sogar in gewissem Umfang so ein leichter Globalisierungskritiker und hat dann auch nach der Finanzkrise gesagt, dass da zu viel dereguliert wurde und dass er das schon vorher gesehen hat etc. Das heißt, es war jetzt kein neoliberaler Dogmatiker und dennoch, das ist erstmal ein Liberaler, der im Großen und Ganzen an die Segnungen der Marktwirtschaft glaubte. Und das bemerkenswert ist jetzt, dass er ausgerechnet als Ausgangspunkt seiner Überlegungen genauso ein Beispiel wählt, wo ausnahmsweise tatsächlich eine gesellschaftliche Entscheidung von oben getroffen wird. Also wo nicht einfach gesagt wird, ja, wer Geld kann sich halt leisten, was er will, sondern wo wirklich der Staat eintritt, wo die Regierung auf den Plan tritt und sagt, so und so viele gesellschaftliche Ressourcen müssen jetzt der Waffenproduktion dienen und so groß ist dann der Anteil der Wirtschaft, der noch der Herstellung von zivilen Konsumgütern dienen darf. Und das ist ja durchaus widersprüchlich. Also am Anfang des Buches hat man so eine eigentlich planwirtschaftliche Sicht auf die Welt. Ja, also die Gesellschaft in Anführungsstrichen, ja, die Gesellschaft entscheidet, was produziert wird. Und dann ein paar Seiten später fängt man an, so ein Loblied auf die ökonomische Freiheit zu singen.
Ähnlich verhalten sich moderne Liberale wie Fuß, die normalerweise alle gesellschaftlichen Ressourcen der Willkür des Marktes überlassen wollen. Was produziert und verteilt wird, richtet sich bitte sehr allein nach den Marktergebnissen. Alles andere wäre ein schlimmer Eingriff in die Freiheit. Und dann ist bemerkenswert, dass dieses Loblied der Freiheit da endet, wo der Staat zu kriegerischen Auseinandersetzungen schreiten möchte. Da sind auch die Freunde der Freiheit auf einmal der Meinung, dass sich der Einzelne fürs Kollektiv aufzuopfern hat, etwa bei der Landesverteidigung oder indem er seinen Konsum runterschraubt für das große Ganze.
Also es ist wirklich unglaublich verlogen bei all diesen Ökonomen. Diejenigen, die jede Idee einer demokratischen Wirtschaftsplanung sonst als Anmaßung von Wissen verschreien, die haben überhaupt nichts gegen die Anmaßung der Regierung, ihr Volk für den eigenen Selbsterhalt einzuspannen. Und dann werden auf einmal alle Liberalen, die sonst immer sagen, kleiner Staat, schwacher Staat, schwacher Staat, die werden auf einmal zu großen Staatsfreunden, die sich als konstruktive Berater der Regierung aufspielen und die genau wissen, dass die Armen nun bitte sehr weniger Butter bekommen müssen, damit die Herrschenden genug Kanonen haben.
Ja, in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt, ne? Wir halten davon bekanntlich nichts und wir setzen nun einmal voraus, dass Deutschland so oder so aufrüstet. Selbst dann könnte man ja mal Fuß fragen, wieso müssen das eigentlich die Armen bezahlen? Wenn Christian Lindner ein Moratorium bei Sozialausgaben fordert, dann kommt das in Anbetracht der Demografie und der notwendigerweise wachsenden Sozialausgaben einer Kürzung bei den Armen gleich. Man kann ja auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, das trifft also, wie wir wissen, ja ganz, ganz viele Kinder, die in Armut leben. Kinder sind an sich eine oder die entscheidende Investition in die Zukunft, ja, für jedes Land, für jede Volkswirtschaft, aber auch für jedes Land, das Kriege führen will. Also es ist auch nochmal unter dieser Prämisse natürlich Idiotie kaum zu überbieten.
Kann man sagen, aber zum Glück haben die einen anderen tollen Plan, wie man der Wirtschaft helfen kann, denn das ist ja irgendwie das Verlogene. Also in der Sendung fordern dann Lindner und auch Füst, dass man Steuererleichterungen für Unternehmen braucht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also da wird wieder empfohlen als Lösung und das ist generell so unglaublich, wenn man diese Sendung sieht. Man hat den Lindner, man hat den Fuß, dann hat man noch so einen Vertreter des Mittelstandes, also auf gut Deutsch genau so einen, der da auch nochmal auf dieser Seite steht. Die besaften sich alle gegenseitig und dann ist da noch Ricarda Lang, die da sitzt und zwar immer mal wieder einwirft, ja, Aufrüstung ist toll, aber man muss auch ein bisschen gucken, dass der Sozialstaat weiter am Leben gehalten wird. Und wenn dann aber Clemens Fuß ihr vorrechnet, das ist alles ein Schlaraffenland, dann macht die eigentlich auch nichts als gewichtig nicken und sich diese Probleme einleuchten lassen. Es ist so schrecklich.
Ja, verlogenerweise fordern ja Lindner und Fuß dann Steuererleichterung für Unternehmen. Also die sollen jetzt mal nicht da, sondern die tun ja am meisten für die Wirtschaft, wenn es ihnen richtig gut geht, dass möglicherweise so Steuererleichterungen dafür sorgen, dass die Unternehmen da einfach mehr Profite machen und sonst nichts passiert. Naja,
dass die
sich auch mal wieder dann gut gehen lassen. Ne?
Der Unternehmer, der in der Runde sitzt, der sagt dann ganz klar, jede Steuererleichterung wird sofort reinvestiert. Der sagt dann, ja, wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als zu reinvestieren.
Ja, ja, klar. Also das ist ja natürlich. Nie hat sich jemand an der Steuererleichterung bereichert. Wie kommt man dann auch dazu? Nee. Ja, also man hat Belastung der Armen auf der einen Seite, Entlastung der Unternehmen auf der anderen Seite. Da fragt man sich durchaus, wieso müssen es ausgerechnet die Sozialhilfeempfänger sein und irgendwelche Leute im Niedriglohnsektor? Warum müssen die jetzt die deutsche Aufrüstung bewältigen?
Ja, und dieser Frage ging der Zeitjournalist Marc Schieritz kürzlich in einer lesenswerten Analyse nach und auch er bezog sich auf das Butter- und Kanonenbeispiel. Er schreibt: In Deutschland werden nicht nur Butterfabriken und Bombenwerke betrieben, sondern zum Beispiel auch Autokonzerne, Uhrenhersteller, Schiffswerften. Sie beliefern nicht nur das Inland, sondern auch das Ausland, ohne dass es einen korrespondierenden Güterstrom aus dem Rest der Welt nach Deutschland gäbe, weil Deutschland einen Überschuss in der Handelsbilanz aufweist. Das bedeutet, ein Teil der Produktionskapazitäten dient der Herstellung von Luxusgütern für eine Minderheit, beziehungsweise wird überhaupt nicht erst für die Bedienung der heimischen Nachfrage eingesetzt. Man könnte auch diese Ressourcen für militärische Zwecke nutzen. Panzer statt Porsche also, um sprachlich im Bild zu bleiben.
Schieritz verweist hier auf Keynes, der ähnliche Vorschläge in den 30er Jahren machte. Bekanntlich war Keynes ein Freund des Deficit Spending, also des staatlichen Schuldenmachens. In diesem Fall war er aber dagegen, da die britische Volkswirtschaft bereits voll beschäftigt war, es also keine zusätzlichen Arbeitskräfte gab, die rekrutiert werden konnten. Es mangelte nicht an Geld, sondern an realen Ressourcen, weshalb er unter anderem vorschlug, die Reichen stärker zu besteuern, damit diese ihren Konsum von Luxusgütern senken und dadurch mehr Kapazitäten für die Kriegsproduktion frei werden. Also die kaufen dann weniger Waren, diese Waren müssen nicht mehr produziert werden. Es sollten nicht nur die Arbeiter und Soldaten in die Pflicht genommen werden, die Kriegswirtschaft sollte auch mit Rationierungen, Preiskontrollen und hohen Steuern für Reiche einhergehen. Schieritz schreibt über die Anwendung dieser Lehren auf die Gegenwart: Sicherheit verursacht ökonomisch betrachtet Kosten. Ob sie den Armen oder den Reichen aufgebürdet werden, ist eine politische Entscheidung. Deshalb ist Verteidigungspolitik immer auch Verteilungspolitik.
Wie hat man sich das vorzustellen? Nun, Schieritz erläutert das wie folgt. Eine Besteuerung von großen Vermögen oder hohen Einkommen verteilt die in einer Volkswirtschaft vorhandenen Ressourcen um. Wenn die Reichen über weniger Kaufkraft verfügen, dann bleibt ein größerer Anteil der in der Volkswirtschaft produzierbaren Güter für die Armen übrig. Also erstmal muss man ganz klar festhalten, dieser Vorschlag ist deutlich sympathischer als der von Fust. Dennoch gibt es auch hier Schwierigkeiten. Erstens stellt sich ja die Frage, wie stark müsste man die Reichen besteuern, damit sie ihren Konsum von Luxusgütern drastisch einschränken? Stellen wir uns mal vor, ein Superreicher, der verkonsumiert ja nicht einen Großteil seines jährlichen Vermögenszuwachses oder seines monetären Zuwachses, sondern er spart das ja. So, jetzt ist die Frage, wenn der nun stärker besteuert wird, dann hört er ja gar nicht auf, sich Luxusuhren zu kaufen, sondern es kann ja auch einfach sein, dass er sagt, gut, ich spare jetzt einfach dieses Jahr 1 Million weniger, weil der Staat mir das wegsteuert, dann habe ich weniger Geld, der Staat hat mehr Geld, aber ich kaufe mir trotzdem weiterhin so viele Luxusuhren wie vorher und pfeife einfach drauf, dass ich jetzt nicht mehr einen ganz so starken Vermögenszuwachs habe. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, wie er damit umgehen könnte.
Gut, das ist jetzt die Frage, von wie reichen Leuten wir reden. Also genau, wenn wir jetzt von Leuten sprechen, die also wenn es jetzt zum Beispiel nur um Leute gibt, die jetzt zu den 10% der Einkommensstärksten gehören, ich weiß jetzt nicht, von welchen Summen wir genau dann reden, aber dann sagen wir mal, wenn jemand statt 7.000 Euro im Monat das so versteuert bekommt, dass 500 Euro weniger da sind, dann würde ich sagen, ja, das wird wahrscheinlich auch ein wenig den Konsum zügeln.
Auf jeden Fall. Also die eigentlich von der Mittelschicht, obere Mittelschicht bis hin zu den mäßig Reichen, wie auch immer man es jetzt definieren will, wird es sicherlich einige treffen. Nur jetzt schreibt der Schieritz ja Panzer statt Porsche und da wäre schon die Frage, ob jetzt die Besteuerung, dass man 500 Euro weniger im Monat hat, ob das dann der Grund ist, warum man keinen Porsche kauft. Da wäre ich dann skeptisch. Da könnte es am Ende so sein, dass der Reiche weniger Geld hat und der Staat hat mehr Geld. Nur Schieritz hält ja selbst richtigerweise fest, es mangelt ja gar nicht an Geld. Das könnte man ja auch beispielsweise über Schulden lösen, das Problem, sondern es geht um die realen Ressourcen. Da ist er sich ja mit dem Fuß eigentlich einig. Das heißt, was wir sehen ist, man bräuchte eigentlich eine sehr radikale Besteuerung, um den Konsum der Reichen wirklich stark zu mindern.
Eine so starke Besteuerung ist aber zu Friedenszeiten kaum vorstellbar. Wenn Deutschland tatsächlich im Krieg wäre, dann würde die Politik sich vielleicht sogar trauen, auch den Reichen etwas abzuverlangen. Aber solange es nur um Aufrüstung für den eventuellen Ernstfall geht, wird wohl kaum ein Herrschender so eine Debatte ernsthaft aufgreifen. Verfolgen wir den Gedankengang von Schieritz weiter. Er will ja den Konsum der Reichen einschränken, damit die Armen keine oder weniger Einbußen hinnehmen müssen bei gleichzeitiger Aufrüstung. Nur ist es ja so, dass Reiche und Arme sehr unterschiedliche Dinge konsumieren. Selbst bei der Butter wird es da erhebliche Unterschiede geben. Ja? Selbst wenn man es schaffen würde, den Konsum der Reichen einzuschränken, dann würde ja nicht bei den Reichen weniger Lebensmittel gegessen werden, die man dann den Armen geben kann, sondern es würden vielleicht weniger Luxusuhren gekauft werden. Auf welchem Wege diese Verringerung der Produktionskapazitäten zu mehr Waffen und Butterproduktion führt, wäre dann aber noch zu klären. Ja, es werden reale Ressourcen und Arbeitskräfte freigesetzt, aber wie schnell die Umstellung der Wirtschaft dann vonstatten ginge, ist noch nicht geklärt. Aber ich glaube, dass man ja da mitunter bei der Ampel und vielen anderen Politikern so eine langfristige Perspektive, also Aufrüstung jetzt mal mit dem Ziel bis 2050 sind wir dann bis an die Zähne bewaffnet. Und da geht es dann, glaube ich, auch so ganz generell darum, wohin verschiebt man nicht nur Ressourcen, sondern auch Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Ne? Das kommt ja auch hinzu. Wenn man jetzt mal sieht, die Rüstungsunternehmen hatten ja immer Probleme, überhaupt Azubis anzuwerben. Und inzwischen haben die ja eine ganz hohe Nachfrage und bekommen regen Zulauf, weil die Gehälter auch entsprechend hoch sind. Und das sind aber alles Leute, die natürlich für ganz viele Dinge fehlen werden. Also zum Beispiel auch für die Klimatransformation. Man kann sich denken, Klimatransformation, wer wird da so gebraucht? Ingenieure und so weiter. Wenn die natürlich jetzt bei der Rüstungsindustrie ihr Geld verdienen, dann machen die nicht zugleich noch irgendwelche tollen Ökostromanlagen.
Ja, aber Waffen sind ja mittlerweile auch so eine Art grünes Investment, weil es quasi...
Ja, das ist ja der Versuch. Das würde man ja gerne machen, dass das auch alles ESG-konform ist, dass man das als Sicherheit einfach so mit da reinnimmt. Ja, man wird das wahrscheinlich auch noch schaffen, das auch noch so zu deichseln. Am Ende wird man das so rechnen können, dass Deutschland das klimaneutralste und am meisten aufgerüstete Land der Welt ist. Das wird die Panzer werden, zwar aus Stahl produziert, aber dieser wird bestimmt ganz, ganz, ganz grün sein.
Ja, wunderbar. Ich muss ja eben noch dran denken, du hast schon gesagt, es ist eigentlich in Friedenszeiten kaum vorstellbar, dass eine Regierung sich traut, so konfiskatorisch zu besteuern, dass die Reichen so viel weniger konsumieren, dass da richtig Produktionskapazitäten durch frei werden. Das kann man sich eigentlich fast nur im Krieg vorstellen, dass sowas passiert. Und ich glaube, da muss man ja sagen, dann geht die Regierung ja eh all in. Also dann wird ja jede Regierung, die halbwegs die Tasse im Schrank hat, sagen, okay, ab jetzt unterbleibt einfach die Herstellung von Luxusuhren komplett. Das ist dann gar keine Sache von Steuerpolitik mehr, das ist eine Sache von Verboten. Da wird einfach gesagt, es gibt jetzt kein Gas mehr zum Beheizen von privaten Pools, es gibt jetzt keine Luxusuhren mehr, all diese Ressourcen, die gehen jetzt in Rüstung. Das ist ja eigentlich das, was da passiert. Von daher, ich glaube tatsächlich, zu Friedenszeiten ist das alles sehr schwer vorstellbar. Das ist ein bisschen eigentlich wie mit der Kriegswirtschaft von Ulrike Herrmann. Da ist ja auch immer das Problem, ja, wie soll die denn eingeführt werden? Und dann sagt Ulrike Herrmann, ja, irgendwann wird der Klimawandel so schlimm sein, dann ist das quasi wie Krieg und dann wird automatisch diese Umstellung passieren. Also da denkt sie, das gibt dann so diesen schleichenden Prozess. Und ich glaube, den gibt es hier nicht. Es gibt entweder... weiterhin werden die Reichen mit Samthandschuhen angefasst und das ist Frieden oder es ist Krieg und dann werden natürlich auch die Reichen irgendwann ein bisschen darben müssen, in Anführungszeichen.
Ja, aber es gibt ja so eine, also Ulrike Herrmann ist ja auch für viel Aufrüstung und es gibt generell in so einem gewissen Spektrum, das sich einfach nur gern mehr Staat wünscht. Also das hat man ja schon bei Corona gesehen und das sieht man jetzt auch wieder, dass Hauptsache viel Staat, dann ist gut und dann kann man sich auch als Linker damit unglaublich versöhnen. Und ich glaube, da ist so eine Fantasie drin, dass man sagt, naja gut, also Weltkrieg wäre jetzt auch doof, aber an sich ist schon mal schön, wenn der Staat jetzt so alles lenkt. Ja. Also erst sagt der Staat irgendwie, wann Masken getragen werden und jetzt können wir aber auch mal den Staat delegieren lassen, was wo produziert wird. Und dann sind es zwar Panzer, wir hatten uns eigentlich Solarpanels gewünscht, aber immerhin der Staat macht mal was. Ja. Und das ist, glaube ich, eine sehr verlockende Tatsache, die gewisse Linke gerne wahrnehmen und deswegen auch das ja nicht kritisieren. Also es ist ja interessant, wie wenig das eigentlich kritisiert wird. Also ja, das wird ja zum Teil mehr von Neoliberalen kritisiert als von Linken.
Ich glaube, da sind wir uns ja auch einig geworden die letzten Monate. Es braucht noch mehr Staatskritik von links. Das haben wir schon in der Anjoli-Folge gesagt. Und aber um zum Ökonomischen zurückzukommen, noch mal zum Schieritz. Es gibt da noch einen weiteren vorstellbaren Mechanismus, wie das passieren könnte, dass man durch Besteuerung der Reichen die Produktionskapazitäten im Inland vergrößert. Und ein Mechanismus wäre so ein Saldenmechanismus. Und zwar, wir haben ja in Episode 220 Folgendes erklärt. Deutschland häuft Exportüberschüsse an. Also exportiert mehr, als es importiert. Das heißt, bei den Reichen gibt es große Ersparnisse. So, die bleiben hier aber nicht liegen, sondern, so zumindest die keynesianische Idee, die fließen ja wieder ins Ausland in Form von Finanzprodukten. Das heißt zum Beispiel, die Reichen haben überschüssiges Geld rumliegen, wenn sie das zu Hause nicht mehr anlegen können, weil sie vielleicht doch gar nicht den ganzen Tag reinvestieren, wie der nette Mann bei Illner gesagt hat. Wenn die dann also dieses überschüssige Geld haben, dann schicken sie das ins Ausland, beispielsweise um in Europa, in anderen Ländern Konsumkredite zu ermöglichen. Und das fließt dann ja wiederum zurück, das Geld, weil diese Länder dann beispielsweise deutsche Produkte kaufen. Das ist ja ein relativ häufiger Mechanismus, den man tatsächlich antreffen kann. Jetzt ist ein möglicher keynesianischer Ansatz, dass man sagt, naja, man könnte ja, dadurch, dass der Staat die Reichen stärker besteuert, könnte man diese Ersparnisse vermindern oder zumindest man könnte den Zuwachs der Ersparnisse vermindern, man könnte den Reichen Geld wegnehmen, Einkommen wegnehmen und was dann passiert ist, sie haben weniger Geld, das ins Ausland fließt und das dann wiederum, also dass das Ausland deutsche Waren kauft, das passiert dann auch weniger und dadurch werden dann ja Produktionskapazitäten innerhalb Deutschlands frei, weil das Ausland nicht mehr bedient wird. Und auf diese Art und Weise könnten dann reale Kapazitäten freigesetzt werden für die deutsche Waffenproduktion. Das ist ehrlich gesagt auch ein alles andere als geradliniger Weg. Ne? Das ist wirklich ein sehr verschlungener, technokratischer Weg, der aber zumindest theoretisch vorstellbar ist.
Dennoch ist der Text von Schieritz zu loben, weil er aufweist, wie unökonomisch Fuß denkt. Während Samuelson im zitierten Lehrbuch selbst feststellt, dass sein Beispiel Kanonen oder Butter genauso gut durch andere Produktions- und Konsumgüter ersetzt werden kann, da die Produktpalette viel breiter ist, macht Fuß nur diese Alternative auf. Er maßt sich dann des Weiteren das Wissen an, dass die Armen nun darben müssen, um der Regierung beim Beschaffen von Waffen dienlich zu sein, obwohl gesamtgesellschaftlich so immens viele Güter hergestellt werden, die viel weniger dringlich sind. Also man könnte jetzt auch mal mit dem Bullshit-Jobs-Buch von Graeber da rangehen und sagen, ja, welche Jobs sind jetzt wirklich gesellschaftlich notwendig, was braucht man? Und das, was dann da freigesetzt wird, muss dann Panzer produzieren.
Beispielsweise Top-Ökonomen, Porsches und Luxusuhren, Yachten und Villen, meinetwegen auch Cocktailzutaten und, das tut mir leid, Wolfgang, Anzüge, all das konsumieren.
Diesen Krieg kämpfe ich nicht, das sage ich gleich.
Ja, ja. All das konsumieren arme Menschen nicht, die im Bürgergeldbezug stecken. Man könnte also deutlich mehr Waffen produzieren und gleichzeitig die Grundbedürfnisse der Arme nicht tangieren. Das kommt aber einem Ökonom wie Clemens Fuß gar nicht in den Sinn, der behauptet, Butter und Kanonen, das sei Schlaraffenland.
Ja, ich könnte mir vielleicht so einen Camouflage-Sakko kaufen. Die sind ja dann auch im Zuge des Krieges in der Ukraine wieder sofort populär geworden. Aber man kann es auch lassen. Mit der Analyse von Marc Schieritz können wir sagen, Butter, Kanonen und Luxusuhren, das ist tatsächlich Schlaraffenland. Und wer da ernsthaft als erstes bei der Butter ansetzen will, der ist als Ökonom im Sinne eines Samuelson, dem es tatsächlich noch um die Reproduktion von Gesellschaft ging, völlig untauglich. Dennoch ist diese vulgäre Form, über Wirtschaft nachzudenken, auch bei den Herrschenden beliebt und droht sich durchzusetzen. Die Armen dürfen dann doppelt leiden. Erst müssen sie verzichten, dann dürfen sie für den Staat kämpfen, der sie die ganze Zeit klein gehalten hat.
Ja, keine heiteren Aussichten. Um nicht ganz so pessimistisch zu enden, wollen wir darauf hinweisen, dass wir noch Veranstaltungen mit Jean-Philippe Kindler haben. Der gemeinsame Auftritt in Berlin ist bereits restlos ausverkauft. Anders sieht es am 5. April in Mannheim aus. Dort gibt es noch einige schöne Plätze. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wie wir über die grässliche politische Gegenwart diskutieren, scherzen und singen.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne?
Ja.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!